Ich lese aus Daniel 7, Verse 13 und 14 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken am Himmel kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Man führte ihn zu dem alten Mann, der ihm Macht, Ehre und königliche Würde verlieh. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört.
Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. In dieser Predigtreihe, in der wir gerade hier sind, wo es um Jesus geht, im Kontext der Passionszeit, wo wir uns nochmal auf diese Person Jesus konzentrieren wollen, ihn von unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen wollen. Und da geht es um die Titel, die Jesus bekommen hat, um die Bezeichnung, wer er ist. Es gibt insgesamt über 50 verschiedene Titel, mit denen Jesus bezeichnet wird im Neuen Testament. Und natürlich gibt es die ganz bekannten und schönen wie Christus, der Messias, Kyrios, der Herr, der Sohn Gottes. Oder letzte Woche ging es um das Lamm Gottes. Und jeder Titel, der hat ja so ein bisschen seine eigene Biografie vielleicht an jedem von uns. Jeder kommt ja heute rein mit seinem Jesusbild, wo das geprägt wurde, vielleicht durch die eigene Familie, durch die Gemeinde, durch die Freunde, durch die Erfahrungen mit Gott. Und jeder sitzt jetzt hier drin und hat so sein Jesusbild, das er so mitbringt. Und das ist gut und das ist ein ganz großer Reichtum, den wir heute Morgen hier haben. Und wenn wir jetzt so eine Umfrage machen würden, wer Jesus für euch ist, dann würde, ich weiß es nicht genau, aber ich würde es mal vermuten, die Bezeichnung Menschensohn nicht so in den Top 10 bei Jesus bei euch vorkommen. Wenn man so die Anbetungslieder singt, geht's auch, also König ist da also ganz oben und Herr und Herrscher und ja, so was Machtvolles, so was Göttliches, so was richtig Gutes. Und Menschensohn, ich weiß auch nicht, passt das da überhaupt so richtig rein? Interessant ist, dass das schon immer ein bisschen schwierig war mit diesem Menschensohn in der Geschichte. Was man unter Menschensohn versteht oder was wir heute auch ein bisschen darunter verstehen, dass Jesus der Menschensohn ist, der sozusagen zu 100% Gott ist, zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Diese Festlegung, die gibt's eigentlich erst seit dem Jahr 451. Da gab's ein großes Konzil in Chalcedon und dort wurde das endlich festgelegt. Es war die große Zeit der Konzile. Das Christentum wurde Staatsreligion und die vielen verschiedenen Strömungen, die es gab in den verschiedenen Ländern, wo sich das Christentum mittlerweile ausgebreitet hat, da wurde das zusammengeführt. Die Bibel, wie wir sie heute haben, wurde festgelegt. 100 Jahre vorher, vor diesem Konzil, ging es um die Dreieinigkeit und dann endlich auch um den Menschensohn. Der Menschensohn, das ist ein sperriger Begriff. Das ist ein gewiss auch rätselhafter Begriff. Und wir wollen den heute so ein bisschen beleuchten. Wir wollen ihn uns anschauen, weil er für die Juden der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, ein eigentlich sehr bekannter Begriff war. Ein Begriff, der ganz oft vorkommt im Alten Testament, allein im Buch Hesekiel 87 Mal, in vielen Büchern um diese Wende, Altes, Neues Testament, wie dem Buch Henoch oder das vierte Buch Esra, da kommt das ganz häufig vor. Es war für die Juden damals kein unbekannter Begriff. Und wir haben auch gerade schon gehört, im Buch Daniel, da wird uns das beschäftigen, Kapitel 7, da geht's auch um diesen Begriff des Menschensohn. Man nannte das die jüdische Apokalypse. Da, wo sozusagen in die Zukunft hineingeredet wurde, wo dieser Jesus hineingesprochen wurde in diese Zukunft, was denn da kommen wird. Und da, das schwingt mit in diesem Wort Menschensohn. Interessant ist, dass Jesus sich mehrfach auf Daniel 7 beruft, nämlich er nennt sich selbst Menschensohn. Er ist der, der sich selbst so bezeichnet. Das ist der einzige Titel, von dem er selbst redet, den er sich selbst gibt. All die anderen Titel, die wir heute haben und die wir in den Evangelien und in der Bibel haben, die werden sozusagen Jesus zugeschrieben. Aber wenn er von sich redet, dann redet er immer in der dritten Person, er der Menschensohn. Und das kommt dann auch sehr häufig vor, allein in den Evangelien 82 Mal. Dann nochmal in der Apostelgeschichte Stephanus, wo der gesteinigt wird und bei seiner letzten Prophetie spricht er vom Menschensohn und dann auch noch in der Offenbarung. Aber wir wollen uns heute ein bisschen diesen Titel Menschensohn mal anschauen von Daniel her und dann von den Evangelien, was Jesus selbst damit gemeint hat und uns dann fragen, was bedeutet das denn für uns heute und für unseren Glauben und für unser Jesusbild, das wir so haben und mitgebracht haben und mit dem wir hier so leben. Und ich möchte das an drei Hauptaussagen mit drei Perspektiven machen. Einmal der kommende Menschensohn, einmal der gegenwärtige Menschensohn und einmal der leidende Menschensohn. Ich habe gerade gesagt, dass dieser Daniel-Text und dieses jüdische Verständnis vom Menschensohn sehr, sehr stark diskutiert wurde in der Zeit und auch sehr bekannt war. Und Daniel 7, ein ganz zentrales Wort ist für das Verständnis vom Menschensohn. Und das Danielbuch, das kennen zumindest die christlich sozialisierten Menschen heute hier eigentlich sehr gut, zumindest den Anfang. Ja, also gibt es diese schöne Geschichte mit Daniel und seinen Freunden im Feuerofen und dann eine meiner Lieblingsgeschichten meiner Kindheit, Daniel in der Löwengrube. Da war alles drin, ja, Spiel, Spaß, Spannung und am Ende, ja, die schönen Löwentiere, ja, denen das Maul gestopft durch einen Engel und Daniel kommt unversehrt raus. Und in Daniel 6 kann man das alles wunderbar nachlesen. Und damit war für mich zumindest das Daniel-Buch auch beendet. Ja, dass es dann noch kapitelweise weitergeht und dann diese ganze Apokalyptik kommt, diese ganzen komischen Bilder, das war mir immer fremd und ist vielleicht auch nicht so bequem. Aber genau da setzt dieses große Eröffnungskapitel für diesen Menschensohn ein in Daniel 7. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, geht auch weiter, vielleicht für Kinder auch interessant, aber vielleicht auch für Erwachsene. Es geht nämlich um wilde Tiere und ein Monster, nicht so süß wie bei Disney, aber dafür eben gewaltig in rauen Seemeeren steigen da drei Tiere auf, Löwe, Bär und Leopard und dann kommt ein raubtierhaftes Monster mit eisernen Zähnen, das sie frisst und alles kaputt macht. Ja, vielleicht eher ein bisschen Harry Potter als Jim Knopf. Gewaltig und bildhaft beschrieben, also lohnt sich mal, vielleicht nicht vorm ins Bett gehen lesen, und mal hineinzuschauen in dieses Daniel-Buch. Es ist sehr, sehr spannend. Und mitten in diese Geschichte hinein von diesen wilden Tieren und diesem Kampf kommen dann die Verse, die wir gerade gehört haben in Daniel 7. Und ich möchte nochmal die Verse 13 und 14 vorlesen. Da sagt Daniel, danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ein eigenartiges Bild. Mitten in diesem Urmeer, mitten in diesem riesigen Kampf dieser großen Tiere und dieser Monster, erscheint einer, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Da ist ein riesiger Kampf zwischen riesigen, unglaublichen Mächten. Und dann kommt einer, der aussieht wie ein Mensch. So wie du und ich. Was soll der ausrichten? Was soll der ausrichten in diesem Kampf? Keine Chance. Und hier wird schon deutlich bei diesem Bild, was Jesus mal sein wird, wie er kommen wird. Mitten in diese Welt, mitten in die Mächte, in die Regentschaften, mitten in die Herrschaften, mitten in das Chaos auch dieser Welt hinein, kommt Gott als Mensch. Da kommt er als einer, der aussieht wie du und ich, der als Mensch lebt, der hier geboren wird, der aufwächst, der in die Windeln macht, der auf Toilette muss, der einen Beruf lernt. Was soll der ausrichten? Und diese vier Tiere, die da in Daniel beschrieben stehen, die sind durch die ganze Geschichte immer wieder großer Spekulationen ausgesetzt. Was sind sie? Was für gewalttätige Staaten sind das? Was für Regentschaften? Was für Diktatoren sind das? Ist das das Persische Reich, das damals gerade regiert hat? Oder müssen wir das jedes Jahrhundert auch neu überlegen, was das bedeutet? Da gibt's wunderbare Spekulationen, wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte reinschaut. Das ist sehr amüsant und auch spannend zugleich. Je nachdem, wo man gerade ist. Jetzt haben wir zum Beispiel diesen Ost-West-Konflikt nicht mehr. Aber das ein so ein Tier war gerne auch mal Russland. Ja, wenn man in verschiedene afrikanische Befreiungstheologien reinschaut, dann ist das eher Amerika. Wenn man vielleicht zur Zeit ein bisschen spekulieren will, dann kann das vielleicht China sein. Also das ist immer so ein bisschen, was bedeutet das? Welche Weltreiche kommen und regieren? Ich glaube, damals in diesem historischen Kontext war es sicherlich das Persische Reich, das Babylonische, das Medische und vielleicht auch das Römische in dem Kontext, wo Jesus dann gewirkt hat. Wo Jesus gekommen ist in eine Zeit, wo Israel besetzt war, geknechtet wurde von den Römern. Und viele Juden haben das damals gesehen als ein großes Monster, das sie beherrscht. Das war nicht schön, das war nicht angenehm, die Situation damals. Und wer kann dieses Reich denn kippen? Wer kann denn dagegen auf? Das muss groß sein, das muss stark sein, das muss gewaltig sein, um eine Befreiung zu schaffen. Und da gab es Zeloten und Aufständige und es gab Verschwörungen, die versucht haben, gegen diese politische Macht zu kämpfen. Und dann steht hier, und dann kam einer herab, der aussah wie ein Mensch. Was soll ein Mensch tun gegen die Gewalten dieser Erde? Gegen die Konflikte dieser Erde? Und genau das zeichnet schon das aus, was den Menschensohn ausmacht. Da kommt einer, der ein Mensch ist, 100%, und der dann von diesem Uralten, von dieser Bezeichnung von Gott mit all seiner Herrlichkeit und seiner Macht, diese Macht hineingelegt wird in ihn, in den Menschensohn. Und plötzlich wird hier eine riesige Spannung deutlich, die in Jesus sich vereint. Auf der einen Seite ein Mensch mit all Leiden, mit all den Freuden, mit all dem, was er erlebt, in dem Kontext der damaligen Zeit. Und auf der anderen Seite das Göttliche in ihm, die Macht, Wunder zu tun, die Macht, in die Situation der Leute hinein zu reden, zu predigen, Vollmacht zu haben. All das spiegelt sich in diesem Menschensohn wider. All das wird deutlich in ihm, das Menschliche und das Göttliche. Und so wie Jesus gekommen ist damals in diese konkrete Situation, so kommt er heute auch in die gegenwärtigen Situationen. Er ist genauso da in diese Reiche, die heute die Erde regieren. Und natürlich bekommen wir manches mit, auch an Elend, an Kriegen, an Konflikten, durch die Medien, in Libyen gerade, in vielen nordafrikanischen Ländern, bekommen wir mit, was da los ist, vielleicht auch ein bisschen was von der Elfenbeinküste, von dem blutigen Konflikt da. Und dann gibt es noch weitere 50 kriegerische Konflikte auf dieser Welt. Kann da der Menschensohn etwas ausrichten? Der Menschensohn ist der kommende Menschensohn, aber er ist auch der Gegenwärtige. Der Gegenwärtige, der mitten in die Situation damals der Juden gekommen ist und der heute kommt mitten in die Situation unserer Zeiten. Der sich nicht aufhalten lässt von den großen Mächten, von den großen Kriegen und Konflikten. Und ganz ehrlich, wenn ich das sehe, wenn ich die Welt sehe, so global, mit dem ganz klein bisschen Ausschnitt, was ich verstehe, und das ist nicht viel leider, aber da scheint mir das fast unglaublich zu sein, dass dieser Jesus hier kommt und seine Herrschaft aufrichtet. Aber genau das macht er. Zwar nicht mit den Mitteln, die wir Menschen gewohnt sind, nicht mit Macht, mit Kraft, mit Krieg, nicht mit Gewalt, sondern mit Gewaltlosigkeit. Er dreht das um. Sein Reich ist nicht von dieser Welt und doch mitten in dieser Welt. Sein Reich wird deutlich durch seine göttliche Vollmacht, die ganz anders lebt, die die Menschen sieht und die hineingeht und jeden Einzelnen sieht und doch auch das Ganze. In Lukas 9, Vers 58 steht, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn dagegen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ist das der König? Statt Schloss obdachlos? Dieses Reich Gottes wird in diesem Menschensohn sichtbar, mit seiner ganzen Spannung zwischen dem, dass es angebrochen ist, aber noch nicht vollendet. Dass es machtvoll ist, aber nicht mit den Mächten und Mitteln dieser Welt. In Markus 10 sagt Jesus, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Was ist das für ein Programm? Was ist das für ein Programm, dass einer kommt, ich möchte die Welt verändern, ich möchte die Welt erlösen und ich tue das, indem ich dieser Welt diene, indem ich den Menschen diene. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Ein bisschen um den Kontext kommen Kinder und Jesus sagt, dieses neue Reich Gottes, das werdet ihr verstehen, wenn ihr werdet wie die Kinder. Aber wir brauchen doch, um zu regieren, um was zu verändern, brauchen wir doch Strategien. Jesus geht ganz anders daran. Er sagt, segnet, die euch fluchen, tut Gutes, die euch Böses tun, liebt die, auf die, wo ihr normalerweise zornig werdet, unterstützt die Bedürftigen, gebt den Hungernden zu essen. Das Reich Gottes wird größer, indem ihr teilt und nicht, indem ihr nehmt. Normal heißt es, nimm dir, dann vermehrst du dein Vermögen, dein Land, was auch immer. Und Jesus sagt jetzt nein, das Reich Gottes wächst durch Teilen. Teile dein Leben mit den Menschen um dich herum. Und dadurch wird das Reich Gottes sichtbar. Dieser Menschensohn, ganz Mensch und ganz Gott, dreht plötzlich alles rum. Das ist eine Herausforderung und ich merke, dass ich da immer wieder an meine Grenzen komme. Und ich merke, dass mein Jesusbild, das ich in meiner Biografie habe, da ganz schön stark ist oft. Da passt manches gar nicht so rein. Ich habe oft, und das merke ich, einen sehr persönlichen und individualisierten Jesus. Mein Jesus ist ein Jesus, der sich um mich kümmert, der immer für mich da ist, der alles für mich tut. Und ich will ihn erleben. Ich will, jede Predigt soll ein Erlebnis sein, soll mich näher bringen an ihn. Da ist eine Sehnsucht da. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Teil von diesem Menschensohn. Aber es ist auch nur ein Teil. Ich habe letztes Jahr Pfingsten an einer großen Pfingstkonferenz gepredigt. 3 Tage und im Vorhinein wurde ich gefragt, ob ich noch ein Seminar halten könnte und der Veranstalter hat gesagt, Mann, mach doch irgendwas, wo du denkst, du bist doch viel mit auch jungen Leuten zusammen und älteren Leuten zusammen. Was ist denn für die Leute gerade so wichtig? Wo würden die denn hinkommen? Was würde die denn interessieren? Und ich habe dann so spontan gesagt, na ja, dann mache ich ein Seminar. 7 Schritte zum perfekten Christsein ohne Anstrengung. Und dann hat er gelacht und sagt, na ja, wir sind hier kein Teenie-Kongress, sondern es ist Erwachsene. Es kommen 1200 erwachsene Leute, da kommt keiner zum Seminar. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache eine Wette, gute Flasche Wein. Es schafft es unter die Top 3. Es sind 30 Seminare an diesem Nachmittag und es schafft es in die Top 3. Und er hat gesagt, niemals. Da sind viele Leute, die kommen in dieses Pfingsttreffen schon seit 10 Jahren. Die sind alle geistlich reif und die würden das sofort durchschauen. 550 Leute kamen zu diesem Seminar. Und das zeigt eine ganz große Sehnsucht. Und ich möchte das überhaupt nicht, das soll nicht negativ sein, sondern es zeigt eine tiefe Sehnsucht, die in uns drin ist, die diesen persönliche Jesus-Beziehung, diese Sehnsucht, die wir haben, dass Jesus alles für uns macht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil einer guten, gesunden Jesus-Beziehung. Und auch ist auch ein Teil, weshalb Jesus gekommen ist und in dieser Passionszeit für uns gestorben ist und all das auf sich genommen hat. Aber es ist auch nur ein Teil. Weil Jesus nicht nur dich und mich ganz persönlich im Blick hat, sondern auch die ganze Welt. Weil er der Erlöser von allen ist. Weil er nicht nur mein Jesus ist, sondern weil er die Gemeinschaft im Blick hat. Weil alles das, was er getan hat, ist für die Gemeinschaft und nicht nur für jeden Einzelnen. Und dieser Menschensohn, der gekommen ist in die gegenwärtige Situation, damals und auch heute, ist immer auch ein Menschensohn, der leidet. Und das ist etwas, was uns hier, und da können wir nur danken, jeden Tag neu, weitgehend fremd ist. Wir leiden manchmal auch an uns selbst, ja, auch an Situationen und jeder hat so seine Biografie, aber wir leiden ganz selten, weil wir verfolgt werden um diesen Jesus. Und trotzdem wissen wir, dass ungefähr 100 Millionen Christen im Moment verfolgt werden um Jesu Willen. 100 Millionen Christinnen und Christen werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Es gab noch nie so viele Märtyrer, seit das gezählt und aufgeschrieben wurde, wie im letzten Jahr. Menschen, die gestorben sind, weil sie sich zu diesem Jesus bekennen. Und ich glaube, dass es eine der großen Sünden ist unserer westlichen Christenheit, dass wir uns zu sehr manchmal um uns selbst drehen. Und dass wir immer wieder sagen, dieser Jesus ist nur für mich da. Und vergessen, dass dieser Menschensohn ein Menschensohn ist, der für alle gekommen ist. Und dass wir durch diesen Leib Christi verbunden sind weltweit mit allen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir immer wieder auch hier den Blick weg von uns und hin zu diesem Jesus wenden. Dass wir uns nicht immer nur um uns selbst kümmern, sondern dass wir auf den schauen, der wirklich gekommen ist und das Leid dieser Welt erlitten hat und auf sich genommen hat. Und dieser Menschensohn, er leidet mit den Verfolgten, mit den Märtyrern. Nicht nur mit Stephanus am Anfang, sondern bis heute in viele Länder hinein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen und dass wir hier hineinschauen und mitleiden und dankbar sind dafür, dass es uns so gut geht. Wir sind so gesegnet, wir können hier freie Gottesdienste halten. Wir haben uns als riesige Gemeinschaft. Wir haben hier in Marburg über 30 Gemeinden und Kirchen. Unglaublicher Reichtum. Wir haben materiellen Reichtum. Wir können hier auf den Marktplatz gehen und können dort Jesuslieder singen. Muss man nicht machen, ja, aber könnten wir theoretisch. Ja, das wär okay. Wissen wir diese Freiheit, diesen Reichtum, den Gott uns schenkt, eigentlich noch zu schätzen? Dieser Menschensohn, und das ist gerade die Passionszeit, diese Karwoche, in der wir jetzt sind, der ist auch gekommen, um zu leiden für uns. Er hat das wirklich mitgemacht. Er hat wirklich gelitten. Er war Menschensohn. Und wir sehen das in den ganzen Leidensankündigungen in Markus 9, 8, 9 und 10, wo Jesus das immer sagt, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu leiden. Und dann in seiner schwersten Stunde im Garten Gethsemane, er sagt zu den Jüngern, betet, denn die schwerste Stunde des Menschensohn ist da. Und er hat gelitten. Und das war Menschensohn. Und da wurden all diese Prophezeiungen von Daniel, dieses tobende Meer war da plötzlich. Und er ist ans Kreuz gegangen als Mensch, um hier die neue Macht Gottes zu demonstrieren und das neue Reich Gottes zu manifestieren hier auf dieser Erde, das jetzt hier sichtbar ist, mitten unter uns. In dieser Tradition wir stehen, wir sind das Reich Gottes. Mit all dem, was Gutes und Schönes sichtbar ist bei uns und all dem Schweren, was der Alltag uns auch immer wieder an Herausforderungen bringt. Ich habe vor einiger Zeit Rita kennengelernt. Rita ist eine chinesische Englischlehrerin, die ich auf einem Kongress getroffen habe, neben der saß ich, wir kamen ins Gespräch, haben einen Kaffee getrunken und es hat mich sehr beeindruckt, wie sie ein bisschen ihre Geschichte erzählt hat. Wie sie erzählt hat, wie sie zum Glauben gekommen ist, wie sie unter Verfolgung leidet, wie wenn sie sich zu ihren kleinen Hausgottesdiensten treffen, wie sie stundenlang morgens durch die Städte fahren und laufen, damit sie die Geheimpolizei abschüttelt. Und wie sie dann in die Wohnungen gehen und immer wenn es mehr als 15 Leute werden, damit es nicht auffällt, teilen sie sich wieder. Und nach einem Jahr wurde sie schon Pastorin und hat schon also eine Hauskirche geleitet. Es ging gar nicht anders. Da kommen immer mehr Leute und es ist alles im Untergrund und sie teilen das. Und das, was den Menschensohn ausmacht, nämlich Leid und Herrlichkeit, ist da auch sichtbar. Leid, weil viele immer wieder verhaftet werden, weil sie ein ganz schwieriges Leben führen und trotzdem auch die Herrlichkeit, weil nirgends wahrscheinlich auf der Welt gerade so viele Leute Christus nachfolgen wie genau in China. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das immer wieder sehen, dass wir Teil dieses Leibes sind, auch in China, auch in vielen anderen Ländern, auch in Nordafrika gerade. Dass wir Teil dessen sind und dass wir für unsere Geschwister beten und dass wir danken Gott für das Tolle, für den Reichtum, für den Frieden, den wir hier haben. Für den Menschensohn, der hier mitten unter uns auch lebt. Und dieser Menschensohn wird nochmal kommen und dieses Reich vollenden, da wo es heute noch nicht vollendet ist. Und er wird kommen, Matthäus 26, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Er wird kommen mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und ihr werdet ihn sehen. Und er wird zu Rechten Gottes sitzen und hier diese Erde wird verwandelt werden und wir werden ein großes Fest feiern in unglaublicher Größe und Herrlichkeit. Und bis dahin leben wir hier und leben wir in dieser Spannung. Leben wir in dieser Spannung des Reiches Gottes. Der kommende Menschensohn hat sein Reich aufgebaut mitten in den Mächten dieser Welt. Und wir sind die Menschen, die das heute leben. Und er ist gegenwärtig mitten unter uns. Das ist die gute Nachricht. Sein Heil hat begonnen. Seine Erlösung wir sind Teil dessen und wir breiten es aus. Und der Menschensohn ist auch ein leidender Menschensohn, der das selbst als Mensch durchlitten hat. Und so sind wir Menschen und bleiben Menschen und manchmal sind unsere Erwartungen vielleicht auch überzogen, dass wir denken, jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst kommen, muss schon der Himmel auf Erden sein. Und ich glaube, einen Teil des Himmels können wir schon schmecken. Und ich finde, es schmeckt gut. Aber wir bleiben noch Menschen, noch ein wenig, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du als Mensch auf diese Erde gekommen bist. Dass du hier gelebt hast, dass du dich gefreut hast, dass du gegessen hast, dass du gepredigt hast, dass du geheilt hast, dass du Menschen in deine Nachfolge gerufen hast. dass du aber auch gelitten hast, den Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass diese Kraft der Auferstehung jetzt sichtbar wird, auch in uns und in der Nachfolge, mitten in dieser Spannung dieser Welt. Dass es auch jetzt noch unglaublich erscheint, dass dein Reich wächst und Bestand hat, aber wir sehen das seit 2000 Jahren. Wir wollen dir danken für den großen Reichtum, den wir hier in Marburg haben. Danke, dass du mitten unter uns bist und wir wollen das sehr, sehr dankbar annehmen und dir zurückgeben. Wir wollen immer wieder auf dich schauen und auch auf diejenigen, die leiden um deines Namens willen. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen Kraft gibst, dass du gegenwärtig bist, dass du mit ihnen leidest. Egal, in welchen Ländern das gerade ist, egal, ob das psychisch ist oder körperlich. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dich erbarmst. Danke für deine Gegenwart. Amen.